Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich begrüße euch aus dem Studio in Balderschwang. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo Balderschwang überhaupt liegt. Man könnte kurz zusammenfassen, es ist ein Dorf mit ein paar hundert Leuten kurz vor Österreich in über 1000 Meter Höhe. Scheint jetzt im ersten Moment ein bisschen öde zu sein, ist es aber nicht. Denn hier in Balderschwang haben wir oft Besuch von vielen interessanten Leuten. So auch in diesen Tagen, da ist Pfarrer Clemens Hasencox aus der USA hier in Balderschwang zu Besuch. Er kommt aus Ohio und gehört zum Apostolate for Family Consecration. Ursprünglich kommt Pfarrer Clemens aus Deutschland, ist aber schon seit 30 Jahren in den USA. Pfarrer Clemens, herzlich willkommen beim Abend der Jugend hier auf Radio Horeb.
Ja, hallo. Es ist ganz toll, hier bei euch zu sein und mal zu schauen, wie das hier alles so funktioniert. Und auch ein bisschen vielleicht den Leuten ein bisschen Mut machen mit dem, wie Jesus auch in meinem Leben mir Mut gemacht hat und immer noch macht.
Ja. Ja, wie kommt es, dass du in diesen Tagen hier in Balderschwang verbringst?
Ja, Balderschwang, das Zentrum und der Nabel der Welt, gell? Ja, wie kommt man dazu? Weil meine Eltern sind in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Die sind in einem Pflegeheim im Westerwald, in Hausen. Und dort sind die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Und die haben oft diese Programmübersicht von Radio Horeb. Ja, und da sieht man das. Und aber selbst, weil ich ja auch schon lange Zeit in den USA verbringe, da gibt es auch Leute, die Radio Horeb hören über Internet und haben mir dann auch sehr stark es empfohlen, da mal reinzuhören. Ja, und dann habe ich mir gesagt, so, wo jetzt meine Eltern so schlecht dran sind und ich etwas mehr Zeit habe hier in Deutschland, wenn es eben geht, komme ich mal hier vorbei. Mhm. Ja, und da sind wir.
Ja, du hast schon von deinen Eltern gesprochen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in deinem Leben, bist du in einer religiösen Familie aufgewachsen?
Ja, kann man so sagen. Jedenfalls die ersten 10 Jahre meines Lebens, das war alles mit katholisch und dann auch zur Messe und so weiter. Ja, meine Eltern haben sich im Kirchenchor kennengelernt und so. Das war alles, ja, würde ich sagen, religiös, auch katholisch, spezifisch katholisch. Dann in den nächsten 10 Jahren, während meiner Teenage Years, wie man so schön sagt, war es ganz anders. Und da hat sich das dann sehr, sehr geändert. Bis zu einer, wie soll man sagen, nicht nur einer Gottesentfernung, sondern mir war im Grunde das alles bezüglich Religion und Gottesdienst und so war mir zu viel und auch zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat viele Gründe. Ja, man soll ja nicht damit sein ganzes Leben verbringen, herauszufinden, ja, wer ist jetzt schuld daran? Das sind Dinge, die haben sich ergeben und ich muss natürlich ein bisschen über meine Eltern reden in diesem Zusammenhang und bevor ich das mache, möchte ich klarstellen, dass heute sind wir alle so versöhnt in der Liebe Christi, da halte ich nichts mehr nach und so weiter. Das habe ich natürlich als junger Mensch gar nicht alles so richtig einordnen können und es hat unser Leben so umgekrempelt und sind dann auch nicht mehr zur Messe gegangen und dann war Religion eben nicht mehr da und viele andere Gefühle, Unsicherheiten und so weiter, die kommen ja sowieso mit der Pubertät, ne? Und dann, ja, eine große Entfernung vom Glauben. Bis zu dem Punkt, wo im Grunde, also es war, Glaube existierte für mich gar nicht mehr.
Ja, du bist dann irgendwann in die USA ausgewandert, also deine Eltern sind ja immer noch in Deutschland. Du hast jetzt erzählt auch von dieser Trennung, die es dann gab oder Distanz, die eingetreten ist. Wieso bist du dann damals in die USA ausgewandert?
Ja, also das Wort Auswandern ist nicht ganz richtig, weil ich nie das war nie eine Zielsetzung auszuwandern, sondern es war mehr so in der Zeit des sich selber Findens, also dieser Suche nach der eigenen Identität. Und auch, ja, wenn man sagen, dass das eigene Selbstwertgefühl, ja, da macht man sich so abhängig von vielen anderen Leuten und Idolen, kann man schon fast sagen. Ja, also ich weiß noch, wir hatten damals, ich glaube, es hieß Live Aid oder Band Aid Concert. Das war so in den 80er Jahren, das war eine Riesensache. 18 Stunden Übertragung von London bis Los Angeles und so weiter. Das waren für mich die Dinge, die waren interessant und dann bin ich in dieser Zeit dieser Selbstfindung eben auch verschiedene Schritte gegangen, bei der Bundeswehr gewesen und dann Taxi gefahren, Agrarwissenschaften, Praktikum gemacht, abgebrochen und so weiter. Und dann kam es zu einem großen Knall mit meinem Vater, ganz besonders. Ja, das war, wir waren also doch eine Zeit lang geschäftlich zusammen und dann gab es einen Riesenknall. Und danach, kurz danach, habe ich dann jemanden kennengelernt, der war eben die Frau meines Lebens, könnte man sagen, ja, und kam aus den USA und ja, das hat sich dann auf einmal das ganze Leben unheimlich geändert, sehr schnell. Und dann wurde sie aber krank, und zwar schwer krank, lebensgefährlich krank. Und durch diese Krankheit, das war so ein anderthalb Jahre, da hat sich mein ganzes Leben so verändert. Ja, alles, was ich dachte, was ich mir erarbeitet hatte als Grundlage, war weg. Man konnte nichts mehr kontrollieren, ich konnte nichts mehr meinem Leben eine Richtung geben, weil man über diese Krankheit, das war so eine Infektion des Gehirns und das ist im Blut nicht nachweisbar und da gibt es verschiedene Methoden, um das überhaupt nachzuweisen. Hat also sehr lange gedauert und dann war noch eine Operation nötig und sie hat es dann nachher überwunden und überstanden, Gott sei Dank, ohne bleibende Schäden. Aber in der Zwischenzeit, in diesen anderthalb Jahren, war ich im Grunde nicht mehr in der Lage, mein Leben selber zu steuern. Und in den USA gibt es ja diese Prediger, ja, die sind da freikirchliche Prediger, kann man da auf dem Fernsehen überall empfangen. Und in dieser Zeit der, ja, man kann schon sagen, Hilflosigkeit oder zumindest Ungewissheit, da war das eine unheimliche Stütze. Ja, dass diese Leute waren wirklich überzeugt von Jesus und haben für ihn ihr ganzes Leben geändert. Und viele von denen hatten auch enorme Bekehrungsgeschichten, ja, oder Heilungen von Krankheiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und dann, irgendwann kam dann auch Mother Angelica, also EWTN, Mutter Angelica. EWTN hat sich dann da auch platziert in der Kabellandschaft. Und dann habe ich gesagt, was macht denn die alte Nonne da? Hat mich schon so ein bisschen auf der einen Seite irritiert, auf der anderen Seite habe ich dann doch irgendwie gemerkt, da ist was, ja, weil die authentisch ist. Und sie hatte wirklich eine ganz besondere Gabe. Sie hat ja auch so eine Live-Call-In-Show gehabt, und wo Leute anrufen können, genau wie hier Radio Horeb. Ne, und sie hat dann richtig mit Leuten und deren Situationen, so ganz spontan ist sie damit umgegangen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Globalantworten, sondern mit wirklich spezifischen Dingen, die aus ihrem eigenen Gebetsleben, ihrem eigenen Familienleben, sie kam ja auch von einer sehr schweren Familie, wo der Vater auch sehr, ja, keine gute Rolle gespielt hatte. Und naja, jedenfalls, das war so der Anfang, dass ich auch einmal wieder auch mich auf das Katholische eingelassen habe. Und dann hatten die noch ein Programm vom Apostolate for Family Consecration. Das ist ein Laienapostolat, auch gegründet von Laien, einer Familie mit 12 Kindern. Und die hatten Programme, und am Ende dieser Programme war immer zu 2 Minuten Mutter Teresa von Kalkutta. Ja. Das war das Einzige, was ich damals überhaupt theologisch begreifen konnte. Ja, so einfach gesprochen und so, aber so immer auf den Punkt.
Also. Ja, Mutter Teresa, auf jeden Fall ganz einfache Sprache. Hast du vielleicht noch ein paar Worte, die dir noch aus dieser Zeit hängen geblieben sind?
Ja, ein Wort ganz besonders, was ich habe darüber nachgedacht, Stunden, tagelang. Und ich werde es jetzt mal im Englischen sagen, ja, dann gucken wir mal. We are created to love and to be loved. Das heißt also, wir sind erschaffen von Gott für 2 spezifische Dinge: zu lieben und geliebt zu werden. Das hat mich so beeindruckt, weil das ist im Grunde ja eine Weisheit, die man erstmal gar nicht komplett begreift. Aber sie beinhaltet so viel, ja, auch sagen wir, diese ganze Selbstfindung, diese Suche nach der Identität. Was ist meine Identität? Auch die Unsicherheit von den jungen Teenagerjahren und so weiter. Wo ist denn mein Fels? Wo ist das Fundament? Und wenn man sich auf einmal als Kind Gottes sehen kann und dann erstmal versucht zu begreifen, dass man von diesem Gott geliebt ist, und zwar bedingungslos. Das heißt, ganz egal, wie viel Mist ich gebaut habe, er liebt mich immer noch. Und dass man selber auch diese Kapazität des Liebens hat. Ja. Und das habe ich zum Beispiel da auch gemerkt mit meiner ehemaligen Verlobten, dass wahre Liebe viel weiter geht als Gefühle. Denn dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob man da durchhält, ob man da wirklich drin hängen, mit drin hängt in dieser Situation, die sehr schwer ist und die auch von Tag zu Tag dann nicht besser wird. Und jeder fragt ja, was hat sie denn und was ist denn und warum wird es nicht besser und dies und das. Ja, es gibt manchmal Situationen im Leben, da gibt es keine Antwort. Jedenfalls nicht die, die man sucht. Medizinisch klar und so weiter, ne? Aber dieses Konzept der Liebe, das hat mich so wirklich beeindruckt. Und natürlich Mutter Teresa, wenn sie es sagt, wo man weiß, dass die da in den Slums, ja, Jahrzehnte hat die da, also würde ich sagen, wunderhaft überlebt. Ja, die müsste ja schon in den ersten 4 Wochen, die ja schon sterben müssen, ne, in diesen Slums. Aber wenn die das sagt, dass wir als Mensch, jeder Einzelne, dafür erschaffen ist, zu lieben und geliebt zu werden. Das heißt, ich muss auch lernen, diese Liebe Gottes erstmal anzunehmen. Ist gar nicht so einfach. Hört sich einfach an. Aber sich wirklich von Gott lieben lassen. Das heißt, ich gebe so ein bisschen die Kontrolle ab. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht, was das heißt. Und wenn ich das zulasse, was wird er mich dann fragen? Ne? Also Dinge, ja.
Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Gerade sprechen wir mit Father Clemens. Er kommt aus Ohio in den USA und erzählt uns sein Lebenszeugnis. Wir hören jetzt einen Song. Hier ist Martin Smith mit dem Song I Could Sing of Your Love Forever. Ja, wir sind geschaffen worden, um geliebt zu werden und um zu lieben. Das sind Worte von Mutter Teresa, die Father Clemens ganz besonders angesprochen haben, als er EWTN in der USA geschaut hatte. Da kamen diese Worte von Mutter Teresa dran. Mit ihm bin ich hier im Gespräch beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Father Clemens, du warst damals in der USA, hattest eine Verlobte, heute bist du Priester. Das bedeutet, du hast dich jetzt nicht ganz konkret für diese Liebe entschieden, auch wenn du lange Zeit die Liebe gegenüber der Verlobten gelebt hast. Wie ging es bei dir weiter? Wieso hast du sie nicht geheiratet?
Ja, weil das ist eben das Interessante, wie Gott auf einmal irgendwo stärker interveniert. Ja? Und als dann meine Verlobte damals besser wurde und die Meningitis überwunden hatte und so weiter, dann wusste ich schon tief im Herzen, dass ich auch, jetzt müssen wir etwas für Gott und für andere tun, weil die wenigsten Leute überleben diese Krankheit ohne bleibende Schäden. Und das hat sie auch gespürt, das ist ganz klar. Sie war natürlich nicht katholisch und deswegen, als ich dann bei dem Familienapostolat, kann man mal so sagen, ja, Apostle for Family Consecration, dann tätig wurde als Ehrenamtlicher, da waren dann so eine Zeit von 9 bis 10 Monaten, die wir da zusammen verbracht haben. Und da wurden dann aber dann gewisse Unterschiede doch sehr klar. Und ich wusste so im Innern, hatte ich dann diese Klarheit, dass Jesus mich jetzt zum letzten Mal ruft. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass er mich vorher berufen hatte. Aber da gab es dann, auf einmal kamen dann gewisse Erinnerungen, ja, noch zur Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war und so weiter. Und das habe ich dann alles beiseite geschoben, ne, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber dieses Mal war ich natürlich ganz anders vorbereitet und das habe ich mit ihr auch sehr besprochen und sie hat das auch unterstützt. Nur es wurde eben dann klar, weil es dann auf eine Entscheidung hinaus lief. Man kann nicht ehrenamtlich dann unbegrenzt da bleiben. Man muss sich irgendwann entscheiden, was macht man, geht man, oder wenn man bleiben will, dann muss man sich ein bisschen längerfristig da auch einbringen. Und das konnte sie nicht. Und das war dann so ein bisschen klar, dass da war jetzt eine Entscheidung, die muss getroffen werden. Und dann kam es dann zu diesem einen Abend, und da habe ich ihr dann ganz klar gesagt, ich kann hier nicht weg, weil Jesus lässt mich hier nicht weg. Ja, und dann hat sie gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du in deinem Leben weißt, was du willst. Das war für mich eine indirekte Bestätigung, ja. Das war natürlich von da an nicht so einfach, aber gut, sie hat dann Jahre später geheiratet, jemand anderen, und ich bin dann über eine längere Zeit dann eben beim Apostolat längerfristig eingestiegen und bin dann auch in den zölibatären Mitgliedsbereich übergegangen. Und ja, dann hatten die dann irgendwann die Idee, mich mal zum Priesterstudium zu schicken und zu fragen, ob ich das machen würde. Ja, so wie man sieht, hat es geklappt, ne?
Ja, du hast auch erzählt am Anfang vom Interview, die Beziehung zu deinen Eltern, vor allem die Beziehung zum Vater, war schwierig gewesen. Jetzt bist du dann in die USA gegangen, eine Verlobte in den USA, die Heirat klappt nicht. Plötzlich wird der junge Priester. Wie hat dein Vater und deine Mutter auf all das geblickt und wie ist die Beziehung heute?
Ja, das ist hochinteressant, ne? Dass wie Jesus uns im Grunde manchmal ganz weit weg wandern lässt, aber uns nie aus dem Auge verliert, und dass irgendwann kommt wieder alles zurück und findet dann in ihm seine Vollendung. Und das ist in meinem Leben so passiert. Natürlich, das hört sich wie so ein Märchen an, aber da waren viele Schritte dazwischen und auch viele Jahre. Aber meine Mutter war immer sehr stark im Glauben, von daher war es für sie gar kein Problem, dass ich diese Priesterlaufbahn eingeschlagen habe. Das Wort gefällt mir überhaupt nicht, Priesterlaufbahn. Das ist eine Berufung, das ist ein Dienst, ein ganz spezieller Dienst Gott gegenüber. Aber es gibt viele Dienste, es gibt viele Berufungen im Leib Christi, der die Kirche ist, und wie man ihm dienen kann. So, okay. Damals, sie hatte kein Problem damit. Mein Vater war, naja, gut. Wir sind in einem großen Streit auseinandergegangen, und wie gesagt, heute sind wir sehr versöhnt. Er ist auch jetzt natürlich medizinisch in einer sehr schlechten Situation, und deswegen bin ich so dankbar, dass diese Versöhnung schon viel früher stattgefunden hat, wo er noch alle auch Fähigkeiten hatte, um das durchzuziehen. Gut, das waren Zeiten, wo ich dann selber auch sehr wenig mit zu Hause kommuniziert habe, weil ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ja, die haben mich zum Priesterstudium nach Lateinamerika geschickt, damit ich Spanisch lerne. Ja, und wenn man dann ins Studium einsteigt, ohne ein Wort Spanisch zu können, das ist dann schon mal eine Herausforderung. Und hat aber geklappt, Gott sei Dank. Und dann natürlich diese Jahre im Gebet, ja, auch die, wir könnten jetzt Stunden über die Heilige Eucharistie reden und all diese Gnaden, die kommen, wenn man da sich drauf einlässt und Jesus da begegnet in der Heiligen Eucharistie. Aber das hat alles dazu beigetragen, dass ich innerlich vorbereitet wurde, mich wieder mit besonders meinem Vater zu versöhnen. Und das hat auch länger gedauert, und das war für mich, sag mal so, eine Überraschung, dass selbst wenn man die besten Absichten hat, sich zu versöhnen, kann es schief gehen. Denn selbst wenn man das innere Vergeben, wenn das das Ziel ist, wenn das die Motivation ist, ja, und wenn ich Jesus auf meiner Seite habe, und ich habe ja schon alles gebeichtet, all die blöden Sachen und Fehler und so weiter, ich will auch nichts mehr nachhalten, aber dann Die Versöhnung ist ja immer zwischen zwei Leuten. Das Vergeben ist, das kann man ja selber machen, ne? Aber die Versöhnung ist ja eine gegenseitige Sache. So, und da habe ich natürlich dann den Fehler begangen, an diese Sache heranzugehen mit meinen eigenen Erwartungshaltungen, gemäß meiner Art zu sein. Und habe nicht genügend berücksichtigt, dass mein Vater natürlich ein ganz anderer Mensch ist und sich Dinge ganz anders ausdrückt und Dinge auch ganz anders formuliert oder eben überhaupt nicht formuliert. Ja, und ich weiß noch genau, wir waren da in einem McDonald's, hier in der Nähe von Bonn. Und haben dann versucht, da uns jetzt wirklich auch ganz bewusst wirklich zu versöhnen. Ja. Und dann habe ich gedacht, so ja, als Jüngerer muss ich jetzt anfangen. Und Vater, ich bitte vergib mir für dies und jese und so weiter, Verfehlungen, wo wir da im Streit auseinandergegangen sind. Und dann war ich auch ein bisschen spezifischer und so. Und dann hat er das alles sehr wunderbar auch akzeptiert und auch die Vergebung so, sagen wir, generell ausgesprochen. So, und jetzt habe ich gedacht, so, und jetzt kommt es, worauf ich warte, ja. Und er wird mir das und dies und jenes wird er dann sagen. Und dass es ihm leid tut, dass er da das und jenes gemacht hat und so. Und alles, was er dann gesagt hat, war, ja, also für alle Dinge, für alle Zeit, wo ich dich irgendwie vielleicht da verletzt habe, da bitte ich auch um Vergebung. Schluss. Das war alles. Und da habe ich mir gedacht, wo du mich vielleicht verletzt hättest, ich kann dir aber noch auf die Sprünge helfen. Und da war natürlich Versöhnungsphase 1 erstmal abgebrochen. Ne? Aber hinterher ist mir dann bewusst geworden, das war mein Fehler. Weil ich habe diese Art der Reaktion nicht erwartet von meinem Vater. Und zur gleichen Zeit habe ich es auch abgeurteilt als nicht authentisch, als ob er nur so eine Redewendung, so eine Floskel benutzen würde, ja, und mir einfach irgendwie so da sowas Larifari erzählt. Und das war mein Fehler, weil ich in meiner Erwartungshaltung eben was ganz anderes erwartet hatte. Das war aber meine Erwartungshaltung von meiner, sagen wir, wie Gott mich gemacht hat. Und das projiziere ich jetzt auf jemand anders, in dem Fall auf meinen Vater. Und der ist eben ganz anders, besonders wenn es um Fragen, also Vokabular von Gefühlswelt geht und so, hat er nicht diese Ausdrucksweise und diese Präzision und so weiter. Es hat aber gut ein halbes Jahr gedauert, bis wir einen zweiten Versuch gestartet haben. Ja, und da musste ich selber erstmal tief ins Gebet gehen und sagen, Jesus, warum ist das in die Hose gegangen? Ja, warum? Warum hat mein Vater nicht dies oder das oder jenes gesagt? Und dann kam dann nur so im Gebet von Jesus zurück, und warum hast du es so erwartet? Da musste ich erstmal tief Luft holen. Und das ist das, ja, aber der Geist der Wahrheit. Wir beten jetzt besonders um die Gnaden des Heiligen Geistes, und im Pfingstfest wird das auch jedes Jahr immer so wunderschön erbetet. Aber wir denken nicht, wie sehr er, der Heilige Geist, tätig werden kann. Und das ist eben der Geist der Wahrheit. Und zuerst muss ich die Wahrheit über mich selber hören und finden. Und darum ist dann mal dieses Gebet, dieses stille Gebet vor der ausgesetzten Heiligen Eucharistie so hilfreich, weil oft muss ich da erstmal eine Stunde sitzen, bis mein ganzer Kopf klar ist. Ja, all die Gedanken, wir hören so viele Dinge, also Information Overload, ja, da kommt so viel auf einen zu, bis das erstmal alles abgeklungen ist. Danach kann man den Heiligen Geist viel besser hören. Und man muss auch Mut haben. Vertrauen, dass Gott mir etwas zeigt, was mir selber gar nicht so gut gefällt, was sich aber auf mich bezieht, aber das ändert ja nicht seine Liebe zu mir. Das ist so wichtig, da habe ich Jahre für gebraucht, um das wirklich so zu begreifen, dass auch wenn Gott mir einige Fehler aufzeigt, die ich begangen habe, wird seine Liebe nie davon negativ beeinflusst. Die Liebe ist konstant. Und das muss man erstmal alles verarbeiten, und das geht im Gebet eben so wunderschön. Und ja gut, und dann nach 6 Monaten hatten wir eben dann eine andere Möglichkeit, dann nochmal in dem gleichen McDonald's-Restaurant. Ja. Und diesmal hat es geklappt. Warum hat es geklappt? Weil Gott mir geholfen hat, dass ich meine Erwartungen ganz ändere. Und dass ich das, was mein Vater sagen kann, akzeptiere und es für voll nehme. Und ich habe es dann für mich umgesetzt oder übersetzt. Und während er das noch so formulierte, das war nämlich genau das Gleiche wie beim ersten Mal, habe ich dann gesagt, ja, er meint dies und er meint das und er meint das und er meint das. Und dann war ich frei und er war frei. Und das war wirkliche Versöhnung in der Liebe und der Wahrheit Christi. Und dafür bin ich wirklich dem Herrn unheimlich dankbar, denn ich liebe meinen Vater sehr und ja, das sind so Sachen, die gehen einem unheimlich unter die Haut.
Ja. Ja, das war eine starke Geschichte über Vergebung und Versöhnung hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ihr habt jetzt dieses Zeugnis gehört von Pfarrer Clemens Hasencox. Er ist aus der USA, aus Ohio, ist zurzeit zu Besuch hier in Balderschwang. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend den Song Forgiven von David Crowder. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Gerade sprechen wir mit Pfarrer Clemens. Er kommt aus Ohio in den USA und erzählt uns sein Lebenszeugnis. Pater Clemens, zum Abschluss, vielleicht noch für alle, die jetzt das gehört haben, die auch merken, ich habe selbst so ein Problem mit meinem Vater oder auch mit irgendjemand anderem. Was rätst du?
Was kann man da raten? Lass Jesus und den Heiligen Geist walten, wie nur er walten kann. Und das heißt, ich muss selber den Mut haben, erstmal Jesus anzunehmen. Mit allem, was er mir vielleicht über mich selbst sagt. Ja, auch, das ist ja im Gebet Mut und Hoffnung. Mut und Hoffnung. Das ist so wichtig, wenn man weiß, dass man von Gott geliebt ist. Ich weiß, Jesus, du liebst mich bedingungslos. Das heißt, Jesus sagt nicht, hör mal, wenn du jetzt gut bist, ja, die nächsten 6 Monate, dann werde ich dich vielleicht wieder lieben. Das, so geht das nicht. Wir werden schon in diese Welt hinein geliebt. Und wir sind erschaffen in der Liebe Gottes. Das muss man erstmal lernen, wirklich zu absorbieren, zu akzeptieren, das einsinken zu lassen. Aber wenn ich das im Gebet tue, dann kommt die Kraft. Dann kommt die Kraft aus dieser Liebe Gottes und durch den Heiligen Geist, dass ich jetzt auch diese bedingungslose Liebe anderen gegenüber schenken kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr nachhalten. Ich brauche nichts mehr nachhalten. Ich kann denen vergeben und verliere selber nichts. Viele Leute haben Probleme mit dem Vergeben, weil sie denken, wenn ich jetzt dem vergebe, dann sage ich, was du gemacht hast, war richtig, obwohl es falsch war. Nein, 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 das ist nicht vergeben. Ich sage nur, was du falsch gemacht hast, halte ich jetzt nicht mehr nach, weil ich es in Christus schon dir verziehen habe, weil er es dir auch verzieht, wenn du ihn darum bittest. Und das Zweite ist, dass man das Vertrauen, nicht nur Vertrauen, sondern es ist dieses schöne Wort, jetzt fällt es mir beim Deutschen nicht ein, also dieses bedingungslose Wissen, dass Gott mich nicht hängen lässt. Selbst wenn irgendwas verkehrt läuft oder wenn ich jemandem vergebe und derjenige noch nicht bereit ist, mir zu vergeben, kann ja auch passieren, ja? Oder dass er gar nicht akzeptiert, dass er was verkehrt gemacht hat, kann auch passieren. Aber das ändert nichts an meiner Identität in der Liebe Christi. Das heißt also, wenn ich ihn loslasse, das ist ja im Grunde so ein Loslassen, wenn ich dem nichts mehr nachhalte, wenn ich vergebe, dann hänge ich nicht irgendwo im Nirvana, sondern dann bin ich in der Liebe Gottes geborgen. Und da braucht man Zeit, um das wirklich zu begreifen. Da muss man auch wirklich Zeit investieren im Gebet. Ja, das ist ja, was ich sogar während meiner Bekehrung dann auch gemerkt hatte, dass meine Großmutter, die 4 Jahre zur Schule gegangen war, 100-mal mehr wusste über den Glauben wie ich. Ne? Ich war ja wie ein neugeborenes Kind, hatte überhaupt keine Ahnung über die Grundsätze unseres Glaubens. Und deswegen, das ist so ein bisschen, wenn die Bekehrung kommt und wenn man die Liebe Gottes spürt, dann kommt da auch dieses Verlangen, dieses innere Verlangen, jetzt muss ich aber auch mehr wissen über diesen Gott, ja. Und das ist ja genau das, wenn man sich dann darauf einlässt, dann wird man sich selbst überraschen, wie ich auf einmal zu jemandem, besonders der mich schwer verletzt hat und was mir sehr weh getan hat, dass ich auf einmal diesem Menschen vergeben kann, ohne von mir selbst irgendwas zu verlieren. Und ich bin noch genauso in der Liebe Gottes, ich habe meine Identität als Kind Gottes genauso wie vorher. Ich brauche nicht mehr etwas nachzutragen, um selber gut über mich selbst zu denken. Nein, ich kann das loslassen. Warum? Weil meine ganze Identität jetzt nicht mehr von mir selber abhängt, sondern von meiner Beziehung zu Jesus. Und die ist immer, immer garantiert. Seine Liebe zu jedem Geschöpf ist ewig und bedingungslos. Und das muss man erstmal lernen zu akzeptieren. Und ja, gut, das lange Antwort für eine kurze Frage.
Ja. Ja, war auf jeden Fall ein starker Ansporn dazu, die Vergebung und die Versöhnung zu leben. Allen Menschen gegenüber, aber natürlich auch ganz besonders gegenüber den Eltern, wenn da etwas vorliegt. Für alle, die das jetzt leben möchten, können Sie dann noch ein Gebet sprechen und den priesterlichen Segen geben.
Ja, gerne. Und bevor ich das mache, noch ein Gedanke, und das ist auch ganz wichtig, nämlich wir müssen auch anfangen, uns selbst zu vergeben. Manchmal kann ich jemand anderem noch nicht vergeben, weil ich mir selbst noch nicht vergeben habe. Und ich mache mir immer noch selber Vorwürfe. Warum bin ich da reingerutscht? Warum hätte ich doch diese oder jenes anders gemacht? Oder warum konnte ich da nicht jene Sache so oder so sondieren? Selber mir zu vergeben, das war für mich oft der Anfang. Und das ist auch wieder genau das Gleiche, weil ich eben in Jesus geborgen bin. Und da kann ich es eben auch offen und mir und allen anderen zugestehen. Ja, da habe ich Mist gebaut. Aber ich bin immer noch ein Kind Gottes geliebt. So, und in der Liebe wollen wir uns jetzt ganz besonders an das heiligste Herz Jesu wenden und danken dir, lieber Jesus, für deine bedingungslose Liebe und für deine Güte. Und das Erbarmen in dir kennt keine Grenzen. Hilf uns, Instrumente dieses Erbarmens zu sein, deiner Liebe zu sein, uns selbst gegenüber und dann allen Menschen gegenüber, besonders jenen, die uns verletzt haben. Und so segne euch alle die heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ja.